So, ich mache hier das Fläschchen auf.
Lasse die Korken knallen.
Ja.
Sind wir jetzt schon in der Aufnahme? Jetzt ist lieb.
Ein Podcast, in dem gegessen wird und getrunken wird, gehören doch zu den Besten. Du magst sie doch besonders. Was haben wir denn hier Schönes?
So, wir haben hier heute ein reiches Buffet an Pralinen, die aussehen wie so Billardkugeln.
So ganz glänzend. Sehr schön.
Popcorn, Salted, Karamellgeschmack und irgendwelche Edelchips.
Die Chips sind mit Trüffel.
Ah.
Die kann man aber nicht im Podcast essen.
Die knuspern noch mehr.
Ja, wir haben so ein Premium-Paket bekommen heute.
Aus Amsterdam.
Ist aus Amsterdam gewesen?
Ja, das ist aus Amsterdam. Ich dachte schon die ganzen letzten Tage, das ist irgendwie so ein Spam oder irgendein Betrug, weil ich habe immer aufs Handy bekommen,
stimmt,
dass es nicht bald aus
Amsterdam-Paket
erreicht. So.
Vor allem, woher haben die meine Handynummer, dachte ich. Naja, okay. Das war das also.
Ja.
Gut, war doch seriös. Hat sich ja gelohnt. Hier ist auch so eine Flasche edler Tropfen dabei. Wir müssen näher ins Mikro, damit man mich auch hört.
Der schmeckt mir bisher am besten.
Ja. Ganz edel. Ja, also man muss sagen, die verwöhnen einen. Heute ist ja der Tag der Tage, auf den alle seit Jahren hingearbeitet haben. Ich nehme noch einen Schluck. Ja, man hört das Perlen sogar. Der Tag der Tage, die Serie, das Signal, kommt heute raus.
Und anstatt da jetzt zu sitzen und selber zu gucken, vernachlässigen wir natürlich nicht unser treues Podcast-Publikum und kümmern uns lieber um deren Unterhaltung.
Wir haben ja auch im Podcast immer mal wieder davon erzählt und jetzt ist eben diese Phase zu Ende mit der Veröffentlichung dieser Serie und ja, da wollen wir heute ein bisschen drüber sprechen, aber auch noch über andere Themen und jetzt fangen wir erstmal damit an.
Hilfe, mein Leben ist ein Film.
Die beliebte Kategorie Mein Leben ist ein Ilm und die Geschichte, die wir heute erzählen, ist sozusagen eine Fortsetzungsgeschichte von einer Geschichte, die wir hier schon mal hatten, nämlich die Waldstraßeneltern. Waldstraßeneltern, wer den ersten Teil verpasst hat, sind besonders elaborierte und engagierte Spezies, die einen hohen Wert darauf legen, dass die Schulbildung ihrer Kinder sehr weit fortgeschritten ist und auf guten Füßen steht. Jedenfalls geht jetzt hier ein neues Kapitel los, denn die Kinder, unsere Kinder und auch die anderen der Waldstraßeneltern melden sich jetzt für die Gymnasien an. Also
naja,
für die weiterführenden
Schulen.
Naja,
die gehen
Schulen.
In zwei Jahren auf die weiterführenden Schulen.
Ja, genau, weil es gibt auch noch andere Schulformen, die werden aber komischerweise viel seltener erwähnt.
Die Bildungsgespräche beginnen jedenfalls jetzt schon mal zwei Jahre vorher.
Ja, genau. Und wir naiverweise dachten wir, okay, man wartet die Bildungsgespräche ab und danach schaut man sich dann, je nachdem, was für eine Empfehlung man hat, verschiedene Schulen an oder vielleicht auch liest man sich ja nur die Webseite durch.
Das war so ähnlich wie da, als wir das Babyzimmer nie eingerichtet hatten.
Ja, stimmt.
Und die Verkäuferin die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat.
Ja.
Weil wir sechs Monate vorher noch gar keine Ausstattung hatten.
Ja, so ähnlich kommt man sich jetzt auch vor, weil sich dann herausgestellt hat, dass im Grunde genommen der Rest der Klasse schon seit Monaten auf den verschiedensten Tag der offenen Türen von den verschiedenen Gymnasien waren und auf diesem Elterntag ich nur mit großen fragenden Augen da saß, weil ich irgendwie dachte, das läge noch weit in der Zukunft.
Und jetzt hast du halt komplett alle schon verpasst.
Ja, genau. Aber dann wurde mir gesagt, ich könnte ja nächstes Jahr noch. Das ist halt der Vorteil, wenn man zwei Jahre zu früh ist, dann kann man, selbst wenn man verpasst, danach
hat man
noch geht
noch
es immer noch ein Jahr zu früh.
Dann bist du da mit den Dritt- und Zweitklässlern von den nächsten Jahren zusammen.
Ja, jedenfalls die Geschichte, die ich eigentlich zum Besten geben wollte, war die der besonderen Situation, dass es natürlich Gymnasien gibt, die besonders beliebt sind. Und die müssen eben ihre Plätze auslosen. Und dort, das ist ein beinhartes Verfahren. Ja, da hilft kein Schieben, kein Drücken, keine Kontakte in die Sekretariate der Schulen.
Also das klingt auch so, wie man sich früher für Medizin beworben hat oder so. Diverse Lostöpfe.
Ja.
Es war dann bei diesem Elternabend ein riesen Hin und Her, wann da jetzt welcher Lostopf gezogen wird.
Stimmt, das Thema Lostöpfe, das kommt ja, da ja. Klingelt es bei mir auch. Das war früher ein Riesenthema im Studium immer, ja, ja. Die Lostöpfe. Ja, um die Lostöpfe geht es ja auch wieder, weil man muss nämlich jetzt verschiedene Strategien kann man nämlich anwenden. Man kann irgendwie mehrere Schulen benennen, drei glaube ich, und Naivlinge wie wir gehen ja davon aus, okay, man schreibt halt einfach die drauf, die man halt haben will. Aber nein, es ist ein strategischer Gedanke dahinter, der einem Vorteil verschaffen kann. Denn man muss auf jeden Fall nur auf Platz 1 seine Lieblingsschule hinschreiben und auf Platz 2 muss man auf jeden Fall eine Schule hinschreiben, die gar nicht erst in die Auslosung kommt, weil man droht nämlich ansonsten dadurch, dass die Losungen alle gleichzeitig stattfinden, komplett durchgereicht zu werden durch seine ganzen Wünsche und am Ende gar nichts zu bekommen. Das habe ich jetzt auf diesem Elternabend gelernt.
Ja, das ist aber, glaube ich, komplett falsch, weil es wie bei Schnick, Schnack, Schnuck ist. Also es ist nicht vorhersehbar, wer nicht im Lostopf ist, weil genau in dem Jahr, wo in der Schule nicht gelost wird, werden im nächsten Jahr viel mehr Bewerbungen anlaufen und dann wird plötzlich gelost.
Ja, das kann
du
natürlich
kannst dich
sein,
nie stimmt. Darauf verlassen. Ja, ja. Das haben die uns beim Elternabend gesagt.
Was hast du gesagt? Auch mit so einer dramatischen Pause, oder?
Ja. Leider, ja.
Ja, es gibt, in der Zeitung gibt es eine Veröffentlichung, da braucht man aber irgendwie so ein, wenn man das online haben will, auf jeden Fall das Plus-Abo, vielleicht wird es aber auch gedruckt, da sind alle Schulen der Stadt, wahrscheinlich nur die Gymnasien, abgedruckt und dann steht da auch wie im letzten Jahr das Verhältnis war zwischen Anmeldungen und verlosten Plätzen. Und aus dem Quotienten kann man sich dann eben seine Chancen sozusagen herausrechnen, aber immer nur für das vergangene Jahr. Das heißt, man muss irgendwie, eigentlich sollte man die vorvergangenen Jahre mit berücksichtigen und könnte dann versuchen, wie so eine Art Prognose abzuleiten.
Okay, komm jetzt mal zu deiner Filmidee, weil...
Naja, okay, gut. Also jedenfalls, die Filmidee ist eigentlich relativ kurz, weil... es scheinbar zu diesen Losungen kommt, das machen die dann nicht in der Schule selber, so mit den Überraschungseier-Geld-Dingern da, so wie ich das mir so vorgestellt habe, sondern das ist ein hochoffizielles Verfahren und da kommt scheinbar ein Amtsmann oder Frau vielleicht auch der Stadt, die das durchführen, dieses Losverfahren und da auf die ordentliche und rechtsmäßige Durchführung des Losverfahrens achten, weil scheinbar ansonsten schon Klagen ohne Ende eingegangen sind, wegen schiefen Lostöpfen oder weiß nicht genau. Aber zusätzlich kann man sich auch noch als Eltern sozusagen wie eine Art Wahlbeobachter, wie bei der OECD oder so, ja, die irgendwie in irgendwelchen scheinheiligen Demokratien dann diese Wahlen beobachten, kann man sich dann auch dort noch ein Bild selbst von der Lage machen.
Ich stelle mir jetzt schon so eine Szene vor, wo halt der Raum voll ist und niemand mehr so reinpasst und so hinten alle so lugen, um auch noch einen Blick zu erhaschen.
Ja, und dann kommt aber dieser Amtsmann, kommt dann mit so einem Koffer, der mit so einer Handschelle an seiner Hand drin ist. Und der hat dann auch noch so Sicherheitsleute dabei, die jeder einen eigenen Schlüssel separat tragen, um diesen Koffer zu öffnen. Und in dem Koffer ist dann der Schlüssel, mit dem man dann diese Losurne öffnen kann. Also ja, im Grunde genommen ist das auch schon die Geschichte, aber ich fand einfach, fand das irgendwie cool, dass die so einen Aufwand machen. Nein, eigentlich nicht cool, weil die wollen, glaube ich, nur nicht verklagt werden. Das würde ich mir
ja, ableiten. Ja, schön, halt. Aber das ist doch einfach schon die Idee, die ich schon vorgeschlagen habe. Und dazu hast du jetzt halt noch eine weitere Szene geliefert.
Welche Idee hast du vorgeschlagen? Mit dem Raum, voll mit den Leuten oder was?
Nee, das mit den GTAs.
Ach so, wovon ja, hab die ich Fortsetzung gesagt, ist. Die Fortsetzung davon, ja.
Die Fortsetzung, also so lang, ja. Zwei Filme kann man jetzt, glaube ich, nicht daraus machen. Die große Trilogie. Ja, ich finde es cool und so, aber irgendwie, aber ich weiß nicht, ob ich es letztes Mal auch schon gesagt habe, finde ich es irgendwie schade, unsere Elterngeneration so zu bashen.
Unsere Eltern, also unsere Generation.
Uns als Eltern, weil ich lag doch gestern so letztens so abends im Bett und dann fiel es mir wirklich so wie Schuppen von den Augen. Vielleicht ist das das Einzige, worin unsere Generation voll gut ist, Eltern sein. Ich dachte dann kurz so, ach, vielleicht ist das unsere Bestimmung. Weil ich einfach sehr viel über so die Traumatisierung unserer Generation und der Generation unserer Eltern und Großeltern gedacht habe und mir dann so eingeredet habe, so werden unsere Kinder, glaube ich, nie enden. Und dann halt ausgerechnet auf den noch da so rumzuhacken. Wir kriegen doch sonst schon nichts auf die
Reihe. Ja, ich wollte gerade sagen, also beruflich kann es schon mal nicht sein, dass wir da sehr punkten werden.
Ja.
Aber
Also das wäre ja auch so, wenn man diesen Film machen würde, dann würden halt so voll die Boomer so lachen irgendwie.
Meinst du?
Finde ich dann doof.
Ja, also auf der anderen Seite ist, glaube ich, auch so ein Film, ich hätte immer auch so Sorge, dass das zwar irgendwie vielleicht richtig beobachtet ist, aber es irgendwie trotzdem auch kein Publikum gibt, weil dann doch auch in jedem, also jeder sich auch irgendwie dann angesprochen, angegriffen fühlt, irgendwo auf einer gewissen Anweise. Und niemand lässt sich, also man lacht ja nur gerne über die anderen, nicht so sehr gerne über sich selber. Weil
ja, das finde ich aber schon witzig. Und ich finde, also wir tun jetzt hier immer so, aber wir sind ja dann meistens schon auch mal dabei und gehen dann auch mal dahin und gucken, ja, ob das dann los ist.
Wir können aber dann ja auch immer sagen, das ist eine Art Recherche.
Das ist eine Recherche.
Ja, ja, genau.
Ja.
Außerdem kommen wir dann auch bewusst 2 Minuten zu spät, also so, dass man noch reinkommt, aber so, dass man danach auch so tun kann, als wäre es einem auch nicht so wichtig. Irgend diesen kurzen Zeit, diese kurze Zeitspanne muss man halt dann immer abpassen.
Hilfe, mein Leben ist ein Film.
Zurück zum Hauptthema. Ja, ich spiele mal was ein aus der Serie. Wir haben ja eigentlich hier immer nur so aus der Metaperspektive gesprochen. Aber wir können mal reinhören.
Es gibt Dinge, die sind größer als wir.
Warum gefällt es Mama nicht auf der Erde?
Wie kommst du denn darauf?
Es gibt aber auch Dinge, die sind sehr viel kleiner als wir. Und die brauchen dich.
Hatten Sie Kontakt mit Ihrer Frau vor dem Abflug? Haben Sie ihn irgendwie komisch vor?
Ich liebe dich. Ich habe mit Mama gesprochen.
Paula? Sie hatte oben was gefunden.
Es war die immer gleiche Botschaft.
Es kommt etwas zu uns.
Nobody must know.
Ich pass auf dich.
Ich weiß.
Also der krasseste Moment beim Trailer ist eigentlich, wenn das N kommt am Anfang, finde ich. So ein bisschen, kann sich noch erinnern, als wir damals mit Wir sind die Flut auf der Berlinale waren und dann kam dieses Berlinale-Feuerwerk vor dem eigenen Film. Das war so, das war irgendwie wie, das war eigentlich der schönste Moment, weil man so viele Jahre.
Und dann kam dann dieser Kinos komische Film.
Nee, ja, der Film. Der Film.
Nee.
Aber dass man irgendwie so Teil dann plötzlich dieser Marke war oder dieses, dass man jetzt so dazugehörte, wo man sonst immer nur als Zuschauer dabei gesessen hat, das ist irgendwie schon ein sehr besonderer Moment. Und wenn jetzt in einem Trailer, wenn das N kommt, dass man irgendwie ja jeden Abend sieht, wenn man da drauf gedrückt hat als Zuschauer, dann kommt das immer am Anfang.
Ja,
und jetzt
das
kommt
ist
das
aber,
vor, was man selber gemacht hat. Das ist schon krass.
Ja, so. Das ist aber auch, weil wir uns da echt immer so voll in so einzelne Sachen reinsteigern. Das ist halt total krass, weil irgendwie, während wir studiert haben und so, dann war immer unser großer Traum, auf der Berlinale mal zu laufen. Nicht im Wettbewerb oder irgendwas, nee. Einfach auf der Berlinale. Und als das dann so war, habe ich ja auch danach so überlegt, irgendwie habe ich jetzt alles im Leben erreicht, was ich wollte.
Ja, ist doch gut, ist auch eine Bescheidenheit.
Und dann irgendwann so ein paar Jahre später hat man gedacht, ah, jetzt habe ich echt ein neues Ziel im Leben, ich will meine Netflix-Serie haben. Jetzt haben wir schon wieder sowas geschafft.
Ja gut, aber das Leben ist
jetzt
auch schon
nicht
weit
so
fortgeschritten
mega
für uns.
Also jetzt brauchen wir bald noch irgendwie noch für unser altes Werk. Oder?
Ja, und dann geht's langsam Richtung Ruhestand.
Du willst ja nur noch The Crown Regie führen. Das wird auch sehr wahrscheinlich.
Ja. Ja, eigentlich will ich bei Star Trek The Next Generation Regie führen. Das ist noch unwahrscheinlicher, weil da mittlerweile auch alle schon jenseits der 80 sind.
Ja, genau. Also.
Naja, es gibt noch Ziele. Wir haben noch Ziele, so ist es jetzt nicht. Aber es ist schon ein cooler Moment und das jetzt so zu sehen. Wir reden mal drüber, also ohne dass das jetzt beispielhaft ist, wie man jetzt, also das ist jetzt keine Anleitung, wie man das jetzt irgendwie machen muss, damit man die Serie zu Netflix bringt, weil das im Grunde genommen schon auch, das ist irgendwie auch komplett undurchsichtig natürlich, was da ausgewählt wird und wie, aber wir wollten eigentlich generell ein bisschen darüber erzählen, wie Serien einfach insgesamt gemacht werden.
Ja, was braucht man so dazu? Ich habe es vorhin auch überlegt, also ich glaube, das, was irgendwie so am allerwichtigsten ist, ist wahrscheinlich ein langer Atem, oder? Und Personen, die wirklich so komplett dafür brennen, weil ich habe irgendwie jetzt die ganze Zeit immer erzählt, wir haben jetzt irgendwie seit 7 Jahren oder vor 7 Jahren angefangen zu arbeiten, daran zu arbeiten und habe jetzt letztens mal gesehen, ich glaube, es sind fast 9 Jahre.
Ui.
Weil eigentlich haben wir schon 2015 die ersten Ideen dazu entwickelt.
Wahrscheinlich, weil du schon seit 2 Jahren davon immer erzählst, dass du seit 7 Jahren dran gearbeitet hast.
Kann natürlich auch sein. Okay, die letzten 2 Jahre habe ich auch nichts mehr daran gemacht.
Ja.
Aber ja, allein irgendwie über so eine lange Zeit sich überhaupt mit einem Thema zu beschäftigen, ist ja irgendwie schon mal schwierig. Und ich glaube, wenn man nicht dazu bereit ist, dann versandet das halt irgendwann auch wieder. Gut, das kann natürlich auch sein, dass wenn man an einem anderen Punkt seiner Karriere ist, es dann schneller geht. Aber also jetzt gerade auch so, wenn ich so mit KollegInnen rede, da ist es wirklich voll oft so, dass die auch sagen, oh, jetzt kommt eine Serie von mir und die Idee hatte ich irgendwie beim Abschluss von meinem Studium oder so. Also das ist einfach schon nochmal was anderes, glaube ich, als ein Film, wo man dann vielleicht mal irgendwie in eine Förderung reinrutscht oder wo einfach nicht so viele Zufälle aufeinander treffen müssen und man auch durch eine deutlich längere Entwicklung durch muss.
Hm. Ja, ich glaube auch für einen selber als Kreativer ist halt auch super wichtig, dass man auch was gefunden hat, dass man auch irgendwie so klar benennen kann, was einen eigentlich daran interessiert. Weil es ist, was ich halt so herausfordernd finde, ist, in all den Jahren reden ja so viele Leute mit dir und darüber und darum und aus den verschiedensten Richtungen, mit den verschiedensten Agendas dahinter, aber auch mit den verschiedensten Blickwinkeln, dass man einfach total aufpassen muss, dass irgendwie das nicht so wie so ein zerrupftes Huhn irgendwie am Ende endet, weil man seinen Kern eigentlich nie so richtig für sich selber hat festlegen können, worum es einem eigentlich geht, was so der innere Motor oder so ist, warum man das eigentlich mal machen wollte. Das finde ich ist schon ganz schön wichtig, dass sich irgendwie was zu haben, wo man auch so das Gefühl hat, damit will ich mich auch so viele Jahre jetzt beschäftigen und das ist auch für mich klar genug in Worte zu fassen, in einem kleinen Satz oder so, dass ich mir den auch immer wieder irgendwie hervorrufen kann.
Ja, also das Ganze war ja am Anfang als Kinofilm geplant und angelegt und auch gefördert. Und als dann das Angebot kam, hey, könntet ihr euch auch vorstellen, das als 4-teilige Serie zu machen, da war man erst total begeistert und ich dachte auch so, ja, ist ja eigentlich voll cool, weil dann hat man viel mehr Zeit für die Figuren und das zu entwickeln und habe mir das halt eher so vorgestellt wie so einen langen Film, aber dass es dann auch in der ganzen Entwicklung und in dem ganzen Prozess ja auch ganz anders abläuft und viel mehr Leute darin involviert sind und so weiter, das hat man irgendwie gar nicht so bedacht. Einfach nur so aus inhaltlicher Perspektive erstmal gedacht, so okay, kann diese Idee auch über diese Zeit dauern? Kann man die so lange erzählen?
Wir können ja mal durchsprechen, wie sind denn so normalerweise die Abläufe, also jetzt gar nicht nur so bei uns, aber man wird das ja oft gefragt von Leuten, die dann irgendwie, vielleicht haben sie auch eigene Stoffe, die sie mal als Serie umgesetzt sehen wollen oder sie interessieren sich einfach generell dafür, wie so Vorgänge ablaufen. Kannst du mal so ein bisschen skizzieren, du hast ja jetzt auch bei anderen Projekten auch schon mitgemacht, gibt es so eine Abfolge von Steps, die man so nacheinander irgendwie machen sollte?
Also ich glaube, so der Start ist ja wahrscheinlich nicht so unterschiedlich zu einem Film. Wobei es natürlich, glaube ich, jetzt eine große Unterscheidung gibt zwischen Serien wie Vorabendserien oder so, die jetzt über eine lange Zeit laufen. Aber wir reden ja jetzt wahrscheinlich eher über Quality Series, wie kann man das jetzt nennen?
Naja, ja. Neue Serien halt.
Genau, also wir reden jetzt nicht so von In aller Freundschaft und so weiter, die haben schon jetzt ganz andere feststehende Strukturen natürlich, sondern sagen wir mal, also wir wollen jetzt eine neue Serie ins Leben rufen. Wer da jetzt eine Idee hat, ob die Produzentin oder Autorin oder ob eine Redaktion oder ein Streamer irgendwas sucht, ist wahrscheinlich relativ ähnlich. Aber die Aufstellung des Projekts ist was anderes, weil es schon in der Regel so ist, dass dann automatisch mehrere Leute an den Büchern arbeiten. Und das war bei uns ja auch ein entscheidender Punkt, als sie gesagt haben, wir gehen jetzt in die Serie, war eigentlich so einer der ersten Punkte, dass wir gesagt haben, okay, dann holen wir noch eine weitere Autorin ins Boot. Das liegt, glaube ich, zum einen einfach daran, dass man eine viel größere Menge natürlich bewerkstelligen muss. Und um das auch in der Zeit zu schaffen, ist natürlich gut, ein bisschen mehr Womanpower oder Manpower zu haben. Aber zum anderen ist es ja auch so, dass es inhaltlich doch deutlich komplexer ist und sich da auch bewährt, dann mit anderen auch an dem Plot zu arbeiten. Es gibt natürlich schon auch Gegenbeispiele, also zum Beispiel The Bear, die erste Staffel, hat es nicht ein Typ einfach geschrieben. Also ich finde, manchmal ist es auch so, wenn es jemand wirklich alleine macht, dann ist es schon auch richtig geil, wenn derjenige irgendwie so genial ist und so, dass es dann schon so total aus einem Guss und so aus einem Mastermind entspringt. Aber in einem gut organisierten Writers Room denke ich, dass sich auch sehr bewährt hat, das als Teamwork zu sehen.
Ja, es ist ja, glaube ich, auch so, dass einfach, wenn man jetzt sagen würde, okay, es ist nur eine Person, die es macht, die braucht dann halt entsprechend längere Zeit. Und okay, dann lässt man sich halt mehr Zeit, weil man im Grunde genommen ja, also davor hat man ja beliebig viel Zeit, ne? Also man könnte ja sozusagen auch 10 Jahre lang die Bücher schreiben und dann geht man halt damit in Produktion so. Aber ich glaube, was halt auch die Praxis dann oft erfordert ist, ab einem bestimmten Punkt, wo es dann ernst wird, dann müssen einfach sehr schnell auch Zugriffe auf die Bücher erfolgen, die halt dann plötzlich schwierig werden, wenn dann nur eine Person das machen soll. Also
ja, das stimmt.
Dann gibt es eben Notes zu verschiedenen Folgen, die eigentlich gleichzeitig bearbeitet werden müssen, die zum Teil ja auch von verschiedenen Personen verantwortet werden. Oder es gibt ja manchmal auch verschiedene Regisseure, die die verschiedenen Folgen machen. Und wenn das halt alles durch eine Person laufen muss, dann ist, also die quasi jedes einzelne Wort selber dann anpassen muss, wenn es irgendwelche Bedingungen dazu gibt, dann kann das schon zu einem Flaschenhals auch werden, so je nachdem, wie die Serie aufgestellt ist.
Ja, also das stimmt schon, finde ich, aber der Prozess ist dahingehend noch nicht optimiert, weil man ja das Gefühl hat, okay, dieses System, möglichst schnell Zugriff und Notes zu verschiedenen Büchern, ist halt aus den USA übernommen, wo es eben klare Zeitstränge gibt, in denen die Sachen gemacht werden, aber hier in Deutschland ist es ja dann oft so, es ist halt unklar, in welcher Dauer jetzt was gemacht werden wird und also da würde man es vielleicht dann eigentlich auch alleine schaffen, beziehungsweise nutzt man halt diesen Mehrwert der verschiedenen Leute nicht. Was halt ein anderer wichtiger Aspekt ist, ist schon, finde ich, die verschiedenen Perspektiven. Also ich habe letztens mit so Schauspielerinnen gesprochen, die irgendwie der Meinung waren, so, ja, es wäre doch eigentlich voll toll, wenn jede Figur von einem anderen Autor oder einer anderen Autorin geschrieben werden würde. Also, weil dann sprechen die verschieden oder sind sehr unterschiedlich und jeder fokussiert sich halt auf eine Person. Das fand ich jetzt irgendwie nicht so überzeugend, weil ich das schon auch als Aufgabe und auch Fähigkeit von AutorInnen sehe, dass man sich eben genau in so verschiedene Perspektiven hineinversetzen kann. Und Figuren sind ja jetzt auch wiederum nicht das Einzige, was eine Geschichte gestaltet, sondern ja, auch der Plot und die Szene und so weiter. Aber trotzdem ist natürlich bei einem größeren Figurenensemble schon total wertvoll, auch sehr verschiedene Perspektiven auch von AutorInnen mit verschiedenen Background und verschiedenen Erfahrungen einbringen zu können. Also, ja.
Wir können ja mal, wir haben nämlich gleichzeitig hier so ein Dokument offen von FSE, Federation of Screenwriters in Europe. Credit Provisions for Writing Audiovisual Series. Da können wir ja noch so ein bisschen durchblättern hier, weil das geht da um die Benennung von den verschiedenen Funktionen, die doch in Deutschland oft auch irgendwie noch so ein bisschen unklar ist oder es hat sich auch noch nicht so komplett richtig eingebürgert, wie man eigentlich welche Funktion so richtig auch am Ende benennt.
Ja, also der Drehbuchverband hat ja auch erst vor einigen Monaten, glaube ich, selber so einen Leitfaden dazu rausgebracht, der jetzt eigentlich für Klarheit stehen soll, aber soweit ich weiß, als Empfehlung aktuell gehandhabt wird. Also es gibt keine Bindung daran. Und für die AutorInnen wäre es natürlich wichtig und gut, diese Leitfaden auch zu nutzen, um sie in ihre Verträge hineinzuverhandeln.
Ja, genau. Also insofern ist das auch alles nicht komplett in Stein gemeißelt, aber wir können ja vielleicht trotzdem einen oder anderen Credit auch benennen, weil das glaube ich schon. Also mir ging das auch oft so, dass man da so eine Unsicherheit hat, wenn man dann im Abspann oder im Vorspann zum Teil sieht man dann die verschiedenen Credits, created by, written by, story by.
Ja, also da ist so eine krasse Unsicherheit.
Ja,
auch bei den Artikeln über das Signal stehen wir, glaube ich, inzwischen in jeglicher Nennung.
Ja, ja.
Von Showrunner bis, es war eine Idee oder so. Und das zeigt einfach nur, dass einfach in Deutschland niemandem klar ist, was überhaupt was bedeutet.
Ja, also wir halten mal fest, zu dem Zeitpunkt, von dem wir jetzt gerade sprechen, hast du ja jetzt schon ausgeführt, es gibt halt Leute, die an einer Idee arbeiten und es gibt auch eine Produktionsfirma, die dahinter steht in der jetzigen Position, von der wir gerade eben reden, weil ansonsten können die Leute auch nicht so richtig arbeiten oder ist das eigentlich egal? Was macht die Produktionsfirma so für eine Rolle?
Ja, okay, also das ändert sich, glaube ich, gerade teilweise auch so, wie ich das im Verband mitbekommen habe, weil manche AutorInnen, gerade die jetzt selber schon Serien entwickelt haben, auch dazu übergehen, die Idee vorher noch nicht zu verkaufen. Wir sind ja auch in einem Writers Room mit einer Autorin, wo wir zum Beispiel frei jetzt erstmal an unserer Serie arbeiten. Aber klar, eine Produktionsfirma stellt halt in gewisser Weise, wenn man jetzt keine Förderung hat oder so, eine Finanzierung sicher und ist dann im weiteren Verlauf natürlich auch wichtig, um Kontakt zur Redaktion und so weiter aufzubauen. Aber ja, das ist eben auch eine Expertise von AutorInnen, die sie sich in Zukunft auch selber aufbauen wollen.
Ja, im amerikanischen System ist ja das, im amerikanischen Seriensystem geht das ja auch mehr ineinander über, diese Rolle des Showrunners, der in gewisser Weise auch produzentische Aufgaben hat. Okay, also das Erste, was jetzt hier drin steht, ist das Created By sozusagen, was man ja eben auch hattest ja bei The Bear, das war ja Christopher Storer, ist dann klassisch, glaube ich, als Created By gecredited. Ich kann das ja mal vorlesen, was hier dazu steht. The Created By Credit is a writing credit. Klar, kommt ja auch vom Screenwriters Verband. It is accorded only to writers who create a series by writing the essential initial documents which define the series. Was sind denn die essential initial documents?
Ja, also das sind eigentlich alle Konzeptpapiere für die Serie. Also man fängt ja jetzt bei einer Serie nicht an, irgendwie ins Drehbuch zu gehen, sondern schreibt davor eben Konzepte über die Plots und was auch in jeder einzelnen Episode passiert.
Hat die Person auch die Idee dazu gehabt?
Das steht doch in deinem Papier. Ich denke mal schon, oder? Obwohl, nee, das kann ja auch sein, dass...
Muss nicht unbedingt,
ja, genau.
Nicht zwingend.
Es kann ja sein, dass wenn du jetzt als weitere Autorin dazugerufen wirst und genauso an diesen initialen Dokumenten beteiligt bist, dann kannst du auch Creator werden, weil die Idee ist ja nicht geschützt, ne, als Begriff. Also.
Mhm. Ja, es wird ja auch noch ein bisschen genauer ausdefiniert. Ich werde das jetzt nicht im Detail alles lesen, aber
also es könnte auch durchaus sein, dass zum Beispiel bei einer Serie steht Created By Und dann stehen die Leute da, die diese Konzepte geschrieben haben. Und die Idee ist zum Beispiel nochmal von jemand anderem. Könnte auch sein.
Ja, also hier steht auch nochmal, ne? Acknowledging that this varies to some degree, the initial documents written to define a series will contain at least the following elements. At least. A summary containing a logline, description, premise, synopsis, summarizing the major themes, characters, plot points. Das ist im Grunde genommen ein Serienkonzept, wie ich das sehe. A pitch document steht hier auch, ne? Das ist A. B wäre dann a document which includes an outline of the first season. Und dann C ist tatsächlich auch a complete first draft pilot script, usually the prototype episode for the first seasons of the series. Also im Grunde genommen laut diesem Dokument hier ist, wenn man diese drei Sachen hergestellt hat, dann erhält man den Created by Credit.
Aber ist es A, B oder C?
A, B und C. So steht es hier drin, ne?
Okay.
Also es steht auch, it varies to some degree.
Mm.
At least the following elements. Ja, also so wie es hier geschrieben ist, gehören diese drei Elemente dazu. Also dem würde dann auch dazu gehören, dass man auch die Pilotfolge in der ersten Fassung auch geschrieben hat.
Mm.
Und das kann sich aber auch geteilt werden von verschiedenen Leuten. Das steht hier auch nochmal, ne? Ja, also können auch mehrere Leute sozusagen in einem Team das gemacht haben. Also was daran ja interessant ist, glaube ich, was oft verwechselt wird, also klar, Christopher Storer, der ist ja mehr als nur ein Creator. Ein Created By ist gar nicht so ein super hoher Titel, obwohl der eigentlich in einem Vorspann so super prominent kommt, weil im Grunde genommen wäre das auch ein legitimer Titel für jemanden, der eigentlich an der finalen Serie dann gar nichts mehr zu tun hat. Der könnte sozusagen, nachdem er seine ersten Dokumente gemacht hat, er oder sie, die Serie verlassen und würde eigentlich laut diesem Dokument trotzdem den Anspruch auf das Created By behalten, obwohl möglicherweise ganz andere Leute das später dann weitergeführt und fertiggestellt haben.
Was bei Serien übrigens sehr oft passiert.
Ja. Ist nicht so unüblich. Ja. Dass man irgendwie, also auch in Hollywood übrigens nicht, dass Autoren dann auch ausgetauscht werden, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man braucht nochmal einen neuen Wind oder so. Hat auch nichts mit den Leuten dann zu tun meistens. Sondern irgendwie, wenn das Projekt irgendwie vielleicht ein bisschen feststeckt auch oder so, werden leicht gerne auch mal Leute dann ausgetauscht. Wenn wir jetzt nochmal zu Christopher Storer bei The Bear kommen, dann ist er ja eigentlich, hat er nämlich noch eine ganz andere Funktion wahrscheinlich, nämlich die des sogenannten Showrunners. Das ist nochmal was anderes ist als der Creator.
Ja, beim Showrunner ist, soweit ich weiß, das Entscheidende, dass der auch an den produzentischen Belangen beteiligt ist. Oder hat es auch mit Regie zu tun? Weißt du das?
Also
ich glaube schon. Also du hast da auf jeden Fall eine künstlerische Leitung bis zum Schluss. Alles geht durch deine Hände und so weiter.
Ja.
Das ist dann ja so Vince Gilligan, Peter Gould mäßig. Wo auch, die machen ja selber meistens jetzt normal nicht Regie, aber wenn da ein Regisseur ist, dann steht er quasi nochmal unter seiner künstlerischen Leitung.
Ja, also so habe ich es auch verstanden. Ist übrigens in diesem Dokument nicht abgebildet. Wahrscheinlich, weil es, glaube ich, eigentlich gar kein Writer's Credit ist, sondern es ist eigentlich, der Showrunner ist eher jemand, das kann auch ein Produzent übrigens sein, also es muss nicht unbedingt jemand sein, der Autor ist. Es ist im Grunde genommen eine Person, die diese Serie von, so habe ich es auch verstanden, eigentlich von A bis Z betreut. Und Leute, also wie zum Beispiel Christopher Storer oder auch Vince Gilligan von Breaking Bad, soweit ich weiß, haben die eigentlich eher diese Funktion. Ja, und dann gibt es eben noch den Begriff des sogenannten Staff Writers. Welche Funktion und wie ist der so einzuschätzen? Wie kann man das beschreiben?
Ja, als Staffwriter unterstehst du halt eigentlich einem Headwriter. Die Person ist sozusagen der Chef für alle Folgen und als Staffwriter bist du dann halt für einzelne Folgen verantwortlich. Und normal bist du dann aber schon auch vorher im Writers Room anwesend und arbeitest schon gemeinsam am Plot. Anschließend bekommst du dann halt einzelne Folgen zugeteilt und gibst die quasi, bevor du sie jetzt einen Produzenten gibst, dem Headwriter ab. Und Da, wo ich jetzt gerade Staffwriter bin, da ist zum Beispiel auch ganz klar, die Staffwriter schreiben 3 Fassungen und danach bekommt es die Headwriterin und macht quasi dann nochmal so ein Polish von allen Folgen, um die nochmal aufeinander abzustimmen oder eben auch nochmal auf so Feinheiten der Anmerkungen, die dann von der Redaktion kommen, einzugehen.
Ja, was ja, glaube ich, bei dem Projekt jetzt auch interessant ist, ist, das ist ja schon eine fortgeschrittene Staffel auch. Mhm. Das heißt, die Headwriterin ist jetzt gar nicht zwingendermaßen irgendwie die Creatorin. Das haben möglicherweise ganz andere Leute erfunden. Oder sie ist, glaube ich, in dem Fall auch nicht ursprünglich.
Also es gab
dabei
davor
gewesen,
auch schon Staffeln, genau.
Mit anderen Headwritern dann,
ja,
sozusagen.
Aber ja, jetzt in der neuen Season ist sie von Anfang an schon dabei.
Ja. Mhm. Aber die Serie sozusagen hat ja schon ein Vorleben, also ja, das heißt, Creator sind irgendwelche anderen Leute. Ja. Showrunner gibt es wahrscheinlich in der Form dann bei dieser Serie gar nicht so, sondern es ist dann eher so klassisch organisiert, dass Regisseur,
ja, das
und Produzenten das
dann. Ist wahrscheinlich eher von der Produzentenseite aus.
Ja.
Weil die sind von Anfang an dabei. Ja. Aber genau, das gibt es ja dann auch so bei so langlaufenden Serien. Wie jetzt Schloss Einstein oder so, habe ich das jetzt zum Beispiel mitbekommen. Ist ja jetzt, glaube ich, irgendwie 27. Staffel oder so. Und die suchen dann auch für jede Staffel halt eine Headwriterin, die dann halt diese Staffel dann betreut. Und das ist dann ja schon nochmal was anderes als Creator.
Ja. Ja. Ja, mich würde, oder kannst du denn so ein paar Geschichten erzählen, wie man sich die Arbeit in so einem Writers Room vorstellen kann? Was da auch so Schwierigkeiten vielleicht sind und was Sachen sind, die dort gut funktionieren?
Also ich glaube, was halt total wichtig ist, ist, dass halt die Rollen klar sind. Also ich habe zum Beispiel so gedacht, hey, ja, man will ja immer Creator oder Headwriter oder sowas sein. Aber zum Beispiel jetzt bei den letzten beiden Writers Rooms, die ich an denen ich teilgenommen habe, habe ich das total cool gefunden, als Staffwriter da dabei zu sein, dass man irgendwie so sein klar abgegrenztes Arbeitsfeld hat, dass man irgendwie weiß, okay, ich bin von dem Punkt zu dem Punkt dafür verantwortlich und dass man sich einfach auch schon davor dann so, ja, eben darauf einstellen kann, dass man jetzt von sich seinen Input in das Projekt reingibt, aber es das natürlich am Ende irgendwie sein kann, dass da nochmal eine Überarbeitung nötig ist. Wenn solche Sachen irgendwie während dem Prozess irgendwie passieren, dass sich auf einmal so Leute irgendwie Macht ergreifen oder ja, vielleicht auch wirklich so ein Unterschied, wenn man selber Creator ist und dann irgendwie andere Leute das Ruder übernehmen, ist dann natürlich ein sehr ungeordneter Prozess, der wahrscheinlich sehr unbefriedigend eher ist. Grundsätzlich finde ich es auch total cool oder habe es jetzt auch öfter so erlebt, dass es schon jetzt so eine Arbeit auf Augenhöhe ist, dass man jetzt auch, wenn man mit anderen Leuten zusammenarbeitet, jetzt nicht so denkt, ja gut, mich interessieren ja jetzt nur Folge 3 und 4, sondern dass man schon gemeinsam den ganzen Plot durchdenkt und sich auch in den anderen Folgen genauso einbringt. Und ja, das einfach auf kollegiale Weise stattfindet. Es ist halt, in jedem Writers Room muss man sich erstmal so einfinden. Also, ich weiß nicht, für viele Menschen ist es ja auch total unbekannt, dass man irgendwie Ideen irgendwo einbringt und dann in einer Weise so dafür beurteilt wird oder so. Aber in einem Writers Room, wo halt so eine vertrauensvolle Basis ist, ist es, oder ja, also die Headwriter, die ich jetzt hatte, haben halt auch immer am Anfang gesagt, hier kann jeder jede Idee einbringen. Ist ja egal, wenn irgendwas abgeschmettert wird oder nichts passiert jedem. Und dass es irgendwie eigentlich gar nicht so einen wertenden Charakter hat. Das finde ich eigentlich daran gut, dass sich jeder traut, immer alles einzubringen und dass auch nicht so eine Situation entsteht, dass man irgendwie dem Headwriter die ganze Zeit so Vorschläge macht und der beurteilt dann immer so gut und schlecht oder so, sondern dass halt einfach eine Diskussion aus den Figuren heraus entsteht und ja, wie ich vorhin schon gesagt hatte, jeder ja auch nochmal so eine andere Perspektive und andere Erfahrungen einbringen kann.
Und wie, also du hast jetzt schon angedeutet, dass es ja auch sein kann, dass du dann eine Folge schreibst, die dann aber wieder komplett verändert wird oder so, weil es noch einen Headwriter gibt, Headwriterinnen, die über dir stehen. Hat man dann sozusagen mit einem anderen Erwartungsmanagement, kommt man dann damit eigentlich auch ganz gut klar, oder weil man eh schon weiß, dass es auch so passieren wird und man auch gar nicht so all in geht, wie wenn das jetzt so sein eigenes Magnus Opum ist, oder ist dann eher wieder Arbeit, oder?
Bis hierhin rede ich schlau, so. Es passiert ja auch immer, also ich finde, während man am Plot arbeitet, ist man irgendwie noch nicht so zu 100% committed, wenn man dann ja anfängt, die Szenen zu schreiben und die Figuren so zum Leben erwachen und so, dann verliebt man sich ja schon wieder so in verschiedene Momente und Szenen. Ja, mal sehen, was passiert, wenn plötzlich dann alle weg sind. Aber ja, ich glaube schon, dass immer auch ein großer Unterschied darin besteht, ob man ja, ob man diese Ursprungsidee hatte und damit ja auch so eine ganz klare Vision hatte, an der man vielleicht viele Jahre arbeitet, oder ob man sagt, okay, ich bin jetzt hier bei einem Projekt, das fängt im November an und im Juli ist der Dreh und ich arbeite hier mit anderen zusammen und versuche eine schöne und kollegiale Zeit zu haben und versucht, das Beste von mir in diese Geschichte reinzustecken. Ja, das hat ja auch was Professionelles, finde ich. Also man muss ja auch sagen, dass wenn man selber Creator ist und jahrelang an der Idee arbeitet, es auch sehr aufreibend ist und man sich auch krass dafür entscheiden muss, ob man so ein Leben immer führen will oder ob man auch mal sagt, ich möchte jetzt auch einfach mal professionell an was arbeiten, ohne dass ich irgendwie jeden einzelnen Tag in total krass emotionalen Zuständen bin, weil ich jetzt Leute für dieses Projekt begeistern muss, damit es überhaupt entstehen kann oder so, sondern dieses Projekt gibt's einfach schon und ich bin halt Teil davon. Ich bin nicht der, der die ganze Zeit diese Triebfeder sein muss. Manchmal auch darf, aber das kostet ja auch total viel Kraft.
Ja, das ist, glaube ich, ja auch so die Frage, was man eigentlich unter einer Serie dann so versteht oder woran, wonach man auch so sucht. Also ich glaube, wir sind ja immer auf der Suche auch nach sowas, was dann irgendwie auch speziell ist und im Sinne von auch einer sehr konkreten Handschrift, die sich durch alles durchzieht.
Ja, genau. Also
sowas,
ich glaube,
ja,
eine Handschrift,
auch.
Ja.
Bis zum Ende sozusagen.
Jetzt fällt mir auch gerade auf, weil wir doch immer so reden, was ist überhaupt Mainstream? Wieso haben wir Mainstream nicht verstanden? Ist nicht das Gegenteil von Mainstream vielleicht eine Handschrift? Und das würde ja auch zeigen, was das Problem ist. Weil Mainstream ist wahrscheinlich die Schrift von vielen. Eine Schrift, die viele schreiben und auch viele verstehen.
Also zumindest haben wir das im Filmstudium, im Filmwissenschaftsstudium ja immer so ähnlich gelernt, dass Autorenkino und das Studiosystem waren noch da, stand da einfach gegenüber.
Wieso haben wir das denn in der Folge nie erklärt, wenn wir so wissenschaftlich so belesen sind?
Ja, weil das ja irgendwie trotzdem auch darüber hinausgeht. Also das war ja damals auch die Fragestellung, die ich jetzt irgendwie so hatte an diese Frage, ist halt ein Steven Spielberg, der ist ja Mainstream und hat eine Handschrift, so. Und das gilt für viele von diesen großen Superstars. Ja, das ist auch für Danny Villeneuve oder von Christopher Nolan, die im Moment die erfolgreichsten Filme und die auch in gewisser Weise mainstreamigsten Filme dadurch ja machen. Das ist ja genau die Frage, wie auch bei, das war ja auch eine Frage, die wir zum Beispiel beim Signal auch hatten, dass man uns so gefragt hat, wie wollt ihr denn die Serie nachher später aussehen lassen? Und es war auch klar, dass es ein mainstreamiger Approach sein soll. Aber man wusste jetzt gar nicht, was heißt denn für ein Science-Fiction-Genre eigentlich mainstreamig? Oder heißt eigentlich für ein Science-Fiction-Genre, das ist halt pauschal eben schon mal nicht mainstreamig? Oder ist ein Science-Fiction-Mainstream dann halt Star Wars? Oder ist es halt irgendwie Interstellar? Was super unterschiedlich ist, aber irgendwie beides auch sehr erfolgreich. Also das waren ja genauso Fragen, mit denen man dann auch da ganz konkret zu tun hatte. Und wo es dann, wo man sich irgendwie auch so verloren gefühlt hat in diesem Begriff, weil man eigentlich gar nicht genau verstanden hat, was eigentlich damit so genau gedacht
ist. Ja, aber wer ist da genau verloren? Also die Filmschaffenden oder die Aufträge geben? Also es gibt in Deutschland kein Science-Fiction-Mainstream. Ich habe heute gelesen, das scheint die erste Science-Fiction-Serie seit Raumpatrouille Orion zu sein. Also auf welchen Mainstream genau will man sich denn da berufen? Und wenn man irgendwelche amerikanischen Mainstream kopiert, dann ist das ja das Erste, was kritisiert wird. Also irgendwie macht dieser Zugang für mich keinen Sinn.
Ja, und ich stimme dem zu. Und das war, glaube ich, aber auch das, was wir ja damals in der Folge auch gesagt haben, dass halt Mainstream ja oft auch sozusagen von hinten gedacht ist. Hm. Also wenn es erfolgreich ist, ist es scheinbar mainstreamig, weil sonst wäre es ja nicht erfolgreich. Und das heißt, eigentlich will man was Erfolgreiches haben. Und das will natürlich jeder. Wir kamen ja jetzt eigentlich dazu, sozusagen zu dieser Frage mit der Handschrift für die Serie, weil das mich schon auch fasziniert, wie das auch so erfolgreiche Serien, gerade aus Amerika, auch hinbekommen, obwohl da ja eine ganze Bandbreite von Leuten dran arbeiten, also sowohl im Writers Room, die verschiedenen Folgen schreiben, als auch unter der Regie, wie man es dann am Ende hinbekommt, dass man das eigentlich nicht merkt. Mhm. Also du könntest, weil The Crown oder bei Breaking Bad oder so war das auch immer so. Oder ja. Bei Better Call Saul.
Auch bei Better Call Saul.
Ja, also wenn du die Vorspänne, wenn die durch Zufall im Schneideraum vertauscht werden würden, als Zuschauer merkst du es damit sicher nicht so, ne? Und das ist ja eine Riesenqualität, das so hinzubekommen, dass man irgendwie in gewisser Weise eine Handschrift spürt weiterhin da drin, obwohl die eigentlich Tätigen dann andere sind, die vielleicht dann einfach nur in einer besonders guten Art und Weise gebrieft sind oder das.
Ja, irgendwie glaube ich nicht, dass es daran liegt, dass am Ende so ein Headwriter kommt und einfach alles umschreibt. Also ich habe das jetzt auch in Writers Rooms erlebt, oder ist ja auch in dem du auch bist, dass wenn es gut läuft, man irgendwie auch so gemeinsam schwingt und das ja wirklich dann irgendwann auch so ist, während man so die Zettel klebt und so und irgendwie den weiteren Plot irgendwie bearbeitet, dass auch manchmal man so die Sätze voneinander beendet oder halt so gemeinsam auf Ideen kommt und alle so voll begeistert sind. Also ich glaube, das ist auch das Ziel davon. Nicht, dass man so sagt, okay, ich brauche hier Leute, die schreiben schon mal ganz schön viel Stoff weg und so und dann habe ich irgendwie schon mal so ein Sprungbrett und kann dann daraus irgendwie was machen, sondern ja, dass man wirklich zu dieser gemeinsamen Vision kommt und es dann wirklich so passiert ist, wenn man es liest, ja, man das Gefühl hat, das gemeinsam verstanden zu haben. Und ja, trotzdem irgendwie jeder so seine Momente hat. Also, ich habe das Gefühl, dass schon viele AutorInnen so da auch auf einer Wellenlänge sind. Also, man hat schon ähnliche Beobachtungen im Alltag oder man versteht sehr gut ähnliche Situationen. Also, ich habe jetzt nie so die Erfahrung gemacht, dass man unter AutorInnen so komplett auf verschiedenen Dampfern ist. Und zum Beispiel jetzt in dem Writers Room, wo ich Staffwriter bin, da besprechen wir die Sachen wirklich auch ziemlich genau, finde ich, davor. Also wir haben schon jede Szene auch gemeinsam besprochen. Also da können jetzt eigentlich auch keine großen, bösen Überraschungen passieren.
Auf jeden Fall kann man, glaube ich, sagen, dass dieses ganze System von den Writers' Rooms schon weiter etabliert ist jetzt mittlerweile in Deutschland, als man es noch vor ein oder zwei Jahren sagen konnte.
Total. Und das hat ja auch den Beruf von AutorInnen total verändert. Also ich hätte jetzt damals, als ich angefangen habe zu studieren, nicht damit gerechnet, dass das wirklich das Thema ist, mit dem man sich so alltäglich auseinandersetzt. Hat einem
auch keiner beigebracht im Studium, ehrlich gesagt, oder?
Ja, gut, mein Serienseminar hat da eh noch in älteren Zeiten stattgefunden. aber ja, das erfordert ja eigentlich auch ganz andere Fähigkeiten. Also der Beruf ist viel kommunikativer. Es ist ja auch viel wichtiger, dass du andere auch von den Ideen überzeugen kannst, als sie einfach aufzuschreiben. Du bist irgendwie mehr unterwegs. Ja, das stand jetzt früher nicht in der Jobbeschreibung.
Da war eher so der Gedanke an diesen armen Poeten, der so alleine in seinem...
ja, das kann man jetzt auch nicht immer so, aber ich finde jetzt gerade auch so für Familie oder so. Ich habe ja zum Beispiel auch immer gedacht, ja gut, das ist ja ein Beruf, da arbeitet man vor allem alleine und kann sich die Zeit alleine einteilen und so. Das sind schon andere Anforderungen, ja, die da jetzt einfach an einen gestellt werden.
Ja, ich glaube, was halt noch ein Unterschied ist zu dem amerikanischen Produktionssystem, ist, dass die, dass bei uns ja so Writers' Rooms eher so in gewisser Weise statisch stattfinden. Also Writers' Rooms finden dann statt, dann werden dort Bücher besprochen und aufgeteilt und dann geht man halt auseinander, dann werden die halt gemacht und dann in gewisser Weise Ende. Weil in Amerika ja wirklich bei diesen Serien, die auch so einen großen Output erfordern, wenn ich es richtig verstanden habe, die ja sozusagen immer wieder zurück zu dem Raum auch kommen. Also dass das ja so viel, also um so eine ganze Staffel von, was weiß ich, ihren 26 Folgen oder was zu machen, dass die ja dann die Plots besprechen, erstmal für die ganze Staffel, dann genauer besprechen für die, was weiß ich, ersten 6 Folgen, dann werden die eben gemacht, dann kommen die aber wieder zum Teil wieder zurück zu dem Room, besprechen die Sachen dort wieder, besprechen dort auch schon die nächsten Folgen, also dass es so ein viel mehr so ein Hin und Her gibt, weil das ist eigentlich bei uns noch nicht so richtig, oder? Weil man auch nie so genau weiß, geht's nochmal weiter?
Ist das? Ja, also bei einer bestehenden Serie ist es schon so, dass man immer wieder zurückkommt. Was vielleicht so ein bisschen problematisch ist, meiner Meinung nach, ist, dass halt dadurch in diesem Prozess so eine komplette Offenheit entsteht. Also aus jedem Treffen entsteht ja irgendwie irgendein Papier und das wird dann automatisch wieder x Leuten vorgelegt, die dann wieder dazu Rückmeldungen geben, wo ich so manchmal das Gefühl habe, ey Leute, also gebt doch mal der Idee erstmal so ein bisschen Zeit zu entstehen und sich zu entfalten, bevor halt also wieder von allen Seiten so draufgeballert wird. Das weiß ich irgendwie nicht, ob das so produktiv ist. Also immer gleich wie so eine offene Flanke zu haben oder so. Also man hat den initialen Writers Room, 3 Tage, danach ein Konzeptpapier und dann dazu doppelt so viele Seiten Anmerkungen. Ja, also das stelle ich mir jetzt auch, wenn man jetzt sagt, okay, ich mache jetzt mal wieder einen Arthouse-Film, so auch schön vor, dass man auch irgendwie so ein bisschen mehr eine Beziehung zwischen sich selbst und dem Werk aufbaut, bevor man schon wieder überall Rede und Antwort stehen muss die ganze Zeit. Das ist ja auch super oft, dass dann so total detaillierte Anmerkungen zu Plots entstehen, wo man so denkt, ja, wartet doch mal, ich muss es doch dann erstmal in der Szene gucken und so muss ich ja jetzt nicht schon 5 Erklärungen dazu auflisten.
Ja, ja.
Irgendwie geht dann oft auch so voll so eine Leichtigkeit verloren. Und die Leute, die den Writers Room so beschützen, sagen eher so, ja, versucht, das nicht die ganze Zeit im Hinterkopf zu haben, was da jetzt alles gesagt wurde oder gefragt oder was weiß ich, sondern ja, ich finde so eine erste Fassung ist halt eine vertane Chance, wenn man eine erste Fassung schreibt, während man irgendwie schon x Anmerkungen im Kopf hat, weil dieser Zauber von der ersten Fassung, die auch oft so mit der eigenen Vision und was man so initial darin sieht, entstehen kann, geht halt, den gibt's halt nur einmal. So alles, was danach ist, sind dann halt Überarbeitungen und oft Vernunftsachen und Logiksachen und so weiter, die nicht mehr diesen emotionalen Moment von dem ersten Versuch haben. Und der oft ja vor allem auch den Kern des Ganzen in sich trägt.
Ja, das ist ja, glaube ich, generell so eine Diagnose, die wir ja auch oft schon hier gestellt haben und auch in vielen Gesprächen zwischen uns, dass das ja auch ein großes Problem ist bei uns in Deutschland in den Entwicklungen, dass halt so diesen Fragen nach dem Verständnis und nach so, kann das sein? Und dass dem so eine Riesenbedeutung zugemessen wird. Also, dass man sich zum Teil eher dann vorkommt, als würde man nicht gerade ein Drehbuch schreiben, sondern irgendwie wie so eine wissenschaftliche Argumentation, ja, oder so.
Und dann genau. Spielregeln, ja. Oder so.
Ja, ja, wo, also, genau wie eine Spielregel für ein sehr komplexes Spiel, wo es so keine, als dürfte es dann irgendwie wie keine Lücken mehr geben.
Ja, und das selbst so. Bei Kinderfilmen, und ich, das widerspricht einfach jeder Lebenserfahrung, die man so macht. Wie gucken zum Beispiel Kinder Filme? Also sicher nicht mit einer Logikbrille.
Na klar, darf man nicht, müssen die Sachen irgendwie schon zusammenhalten und dürfen nicht komplett logikmäßig auseinanderfetzen, so, aber das ist ja im Grunde genommen nur, also dass irgendwie Sachen so logisch funktionieren, finde ich ja immer, ist ja irgendwie wie so eine gewisse notwendige Bedingung, aber nicht hinreichend. Also mir macht ein Film keinen Spaß, der logisch ist, aber sonst nichts hat. So, weil, wie gesagt, dann kann ich auch.
Ja, meine Chefin hat auch immer früher gesagt, so Inception, also damit kann sie nichts anfangen. Also Christopher Nolan soll lieber diese Batman-Filme machen, das geht noch. Aber Inception, und dann hat die irgendwelche wirren Sachen aufgezählt, was daran unlogisch ist und so, wo ich mir so dachte, also sorry, das gucke ich doch total emotional, diese Momente, wo so alles so ineinander greift. Was weiß ich, wenn man da um drei Ecken denkt, dass da nicht mehr logisch ist, ist irgendwie mir dann egal. Aber klar, da hat natürlich jeder einen anderen Geschmack. Aber ich glaube, die Anmerkungen zu machen ist halt einfacher, wenn einem so ganz sachliche Dinge halt auffallen, die man dann fragt und beschreibt. Weil wenn man so emotionale Sachen sagt, dann wirkt das wahrscheinlich auch eher geschmäcklerisch oder ja. Wer hat denn da überhaupt dann die Oberhand oder so? Also dann würde wahrscheinlich auch jede Autorin sagen, ja gut, ich möchte aber die Geschichte erzählen, so. Und gegen Logik kannst du halt nichts sagen. Ja, ich möchte aber eine unlogische Geschichte erzählen. Kommt nicht so gut. Ja. Aber, also, bei Das Signal wurde ja auch immer mit den verschiedensten Logikthemen um sich geschmissen, wo man sich jetzt auch an mancher Stelle fragt, ob das jetzt zuträglich war. Und an mancher Stelle ist für mich der emotionale Kern jetzt aber dann irgendwie nicht mehr drin. Es ist ja auch voll gefährlich, finde ich, wenn man über so eine lange Zeit an was arbeitet. Irgendwann ist dieser emotionale Kern so logisch für alle und alle gehen irgendwie davon so aus, dass wenn man 150.000 Änderungen am Ende gemacht hat, man am Ende nicht mehr so richtig merkt, dass der Kern gar nicht mehr da ist, weil man die ganze Zeit davon ausgeht, dass er da ist. Und am Ende hat man also das Gefühl, wie viele Szenen davon gibt es denn jetzt überhaupt noch? Weil durch unsere 1000 Änderungen sind diese Szenen rausgeflogen. Das finde ich das Schlimmste, was einem passieren kann.
Ja, das schließt ja auch ein bisschen den Kreis zu dem, was ich am Anfang auch meinte, dass man so einen diesen emotionalen Kern, dass man sich den auch einfach sehr gut verbalisieren können muss. Und wie so ein Aufkleber über seinen Bildschirm kleben, dass man den auch selber nicht aus dem Blick verliert, weil man irgendwie die ganze Zeit irgendwie so das Gefühl hat, das alles verstanden zu haben oder das so verinnerlicht zu haben. Aber das auch wirklich benennen zu können, auch in Worten, das irgendwie sagen zu können, okay, eigentlich geht's für uns im Wesentlichen da und da drum in dieser Serie. Und das immer wieder hervorholen zu können, ist einfach was, was nicht so einfach ist, aber was total wichtig ist in diesem ganz langen Prozess, weil ansonsten, wie du gesagt hast, hat man irgendwie so ein, also wie so, wenn man sich so dieses Tschernobyl-Atomkraftwerk anschaut, wo die doch dann so ein Kokon draußen rumgebaut haben, um das irgendwie so alles abzuschirmen. Und das ist so super genial konstruiert, aber man guckt und es ist eigentlich gar nichts mehr drin, was man eigentlich abschirmt, weil man sich die ganze Zeit nur damit beschäftigt hat, wie man außen das irgendwie so komisch abstützt. So, das ist halt, ich habe, ja, also bei vielen Serien, die man schaut, hat man ja das Gefühl, dass das irgendwann passiert ist, weil man sich irgendwie so fragt, warum ist eigentlich die Serie gemacht worden? Man spürt gar nicht mehr so sehr, also selber, wenn man mal was gemacht hat, weiß man, es gab natürlich irgendwann mal einen emotionalen Impuls. Sonst hätte man ja nie angefangen, das zu machen. Das geht ja anderen auch so. Wenn am Ende das aber trotzdem eigentlich nichts mehr davon zu spüren ist in dieser Serie, dann muss man eigentlich davon ausgehen, dass es wahrscheinlich mal da war. Aber im Laufe dieses Prozesses entweder verloren gegangen ist oder so verdeckt wurde von anderen Dingen. Und das ist eigentlich ein richtig tragischer Fall dann. Weil man hat eigentlich eine Serie, aber es ist auch egal, in gewisser Weise, dass man die dann hat. Also jetzt als Zuschauer, für den Zuschauer, so, ne? Und ja, wir werden ja demnächst auch nochmal ein paar Beispiele besprechen. Da wird es auch vielleicht bei dem einen oder anderen auch nochmal so vorkommen. Aber das ist halt, glaube ich, auch wenn man so eine Serie macht, einfach noch schwieriger, das beizubehalten und sich klarzumachen, weil einfach dann doch nochmal viel mehr Leute daran beteiligt sind. Es einfach auch noch viel mehr Leute gibt, die da mitreden wollen. Und man im Zweifel auch nicht davon ausgehen kann, dass überhaupt die Leute, die am Anfang das hatten, am Ende noch dieselben sind. Und dann irgendwann wird es halt nur noch vielleicht gemacht, weil es halt schon so weit vorangetrieben wurde. Aber eigentlich weiß keiner mehr genau, warum man es überhaupt machen wollte.
Naja, im Idealfall ist es nicht so.
Ja.
Aber ja, kann schon sein. Irgendwie so richtig weiß ich aber jetzt immer noch nicht, wie man so eine Serie mit 7 Staffeln und 100 Folgen oder so macht. Ich weiß einfach nicht, wie man sowas schaffen soll. So viel zu erzählen und ist irgendwie krass.
Ja, auch vor allem, wenn man halt den Anspruch erhebt, dass es halt auch wirklich Quality-TV sein soll. Ich meine,
ja,
jetzt,
es gibt jetzt auch nicht so viele Serien, die über die komplette
so,
Zeit.
Da hat man ja schon das Gefühl, ja gut, das ist irgendwie auch die, da geht es ja im Wesentlichen darum, jetzt Stoff herzustellen. Aber die Sachen sind irgendwie dann in gewisser Weise auch Wiederholungen oder austauschbar. Aber sowas wie, ja, was weiß ich, so Serien wie Lost oder so.
Ja, es wäre schon so wirklich so einer meiner größten Träume, einfach mal in so einem Writers Room von Better Call Saul oder so bei diesem ersten Writers Room oder so dabei zu sein, weil ich dann einfach mal gerne sehen würde, okay, stellen die sich jetzt am Anfang mal hin und sagen so, okay, es wird 5 Staffeln geben und die Figur soll von diesem Punkt zu diesem Punkt am Ende der 5 Staffeln sein oder im Großen und Ganzen planen die eigentlich immer nur eine Season, weil die wissen ja meistens auch gar nicht, ob es dann weitergeht oder nicht. Das finde ich dann auch krass, dass du jede Season so planst. Ja gut, es könnte sein, dass die nächste nicht mehr stattfindet. Also muss es irgendwie auch ein Ende sein. Aber ja, das, also man hätte halt nie damit gerechnet, dass es so ein großer Organisationsaufwand und halt so ein Handwerk ist, diesen Prozess zu begleiten. Und wir sind ja jetzt nur mal bei 4 Folgen, die eigentlich doppelt so lang wie ein Film sind. Und was man auch dramaturgisch ähnlich wie ein Film von den Wendepunkten und so behandelt hat. Aber ja, so eine epische Geschichte zu erzählen, ja, da habe ich auf jeden Fall schon voll Respekt vor.
Dein Handy liegt ja da die ganze Zeit und du kriegst Live-Ticker von deinen Familien und Freunden, die da gerade sich die Serie angucken. Wie weit sind die denn jetzt mittlerweile? Sind die mal durch?
Ich habe nach Ende der 2. Folge auf jeden Fall nichts mehr gehört. Aber ich rede mir jetzt ein, dass die alle morgen früh aufstehen müssen und sich für morgen noch 2 Folgen aufgehoben haben.
Ach so, oder sie sind jetzt so im Bann, dass sie gar nicht mehr schreiben können. Das können
ja, die haben vor allem, die haben geschrieben, es wäre voll spannend, aber anscheinend nicht spannend genug, um jetzt weiterzukommen.
Ja gut, 4 Folgen am Stück ist auch schon ganz schön heftig. Ja. Sagen wir mal, wenn sie 2 geguckt haben und morgen vielleicht weiter gucken, dann wäre das ja schon ein erfolgreicher Abend.
Es ist ja voll wichtig, dass man completer ist. Ne? Das heißt ja, glaube 90% muss man geguckt haben. Dann wird man beim Streaming als completer gezählt.
Ja, und es ist wohl tatsächlich so, dass da jeder Einzelne auch zählt. Also wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann guckt ihr euch diese Serie an.
Lasst den ganzen Tag immer den Fernseher
laufen. Oder ihr lasst es einfach im Hintergrund laufen. Es kontrolliert keiner, ob man wirklich mit Augen darauf schaut. Die Serie heißt Das Signal und sie läuft bei Netflix. Und sie ist zu finden als 4. unter den Neuerscheinungen.
Ich hoffe schon ein bisschen, dass den nächsten Tag vielleicht mal zu den beliebtesten
vielleicht wird's ja nach oben weitergespült.
Aber wir werden sehen.
Also wir haben da jetzt irgendwie auch keinen Einfluss mehr drauf. Wir müssen jetzt das Schiffchen fahren lassen über seine Wellen und dann werden wir schon sehen, was da passiert. Aber wir freuen uns übrigens auch. Also ihr könnt uns auch natürlich dazu ansprechen und wir können euch dann auch im direkten Gespräch noch viel mehr alles dazu erzählen. Aber wir interessieren uns schon auch dafür, wie das so insgesamt ankommt. Dann trinken wir jetzt noch unser Gläschen leer und
können endlich die Chips essen.
Ja.
Die
ja,
Trüffelchips.
Die Trüffelchips. Wir sehen uns bei Netflix oder sonst wo. Bleibt brav und seid nicht zu laut.